Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen, MitarbeiterInnen sich auf eine Reise begeben, und zwar auf eine Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Und wir dabei auch alle Dimensionen einbeziehen von ökologisch, ökonomisch und sozial. Da haben wir wie immer heute einen spannenden Austausch vor uns. Und ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, ja, mir geht's gut. Ich bin gut gelaunt und freue mich heute total auf das Gespräch heute mit Arne. Mhm. Und zwar haben wir nämlich heute Arne Schultin zu Gast. Arne ist Gründer und kreativer Kopf bei Design for Human Nature. Und zwar schon seit Ewigkeiten, also er macht das schon länger als ich bei Fit Consulting, also 27 Jahre und 5 Monate sehe ich hier. Er wird sicherlich ein bisschen was erzählen zu Design for Human Nature. Es ist ein ganz anderer Aspekt mal drin, und zwar ist er ja Industriedesigner oder Diplom-Industriedesigner, hat an der HFBK hier in Hamburg studiert und kümmert sich halt um das Thema strategisches Design. Und so ein paar Sachen kennen wir natürlich als Hamburger von Arne, wenn ich mal an das Astra-Herz zum Beispiel denke. Ne, das ist ja diese Kombination aus Anker und Herz, wo ja jeder natürlich denkt, das ist schon immer Astra gewesen. ne, das ist sozusagen, das muss halt schon immer so gewesen sein, ist es aber gar nicht. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Arne war, hat es mich total geflasht, dass er an den Gemüsehallen in seinem Büro einfach einen Supermarkt aufgebaut hatte. Und zwar einen Supermarkt aus Pappe, ja, und zwar in Originalgröße. Da ging es halt eben so um dieses Thema Pretotyping, wie ihr das nennt. Das ist halt sicherlich auch nochmal ein Thema heute. Und zwar gucken wir heute so ein bisschen da drauf, auch was halt auch dieses Thema Design und halt dann natürlich irgendwie auch überhaupt diese Produkte halt dann überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit auch zu tun haben. Ja, herzlich willkommen, Arne.
Moin. Moin Nils. Moin Maike.
Schön, dass du da bist. Ja, sag mal Arne, kannst du ein paar Worte über Design for Human Nature verlieren?
Ja, also erstmal muss ich euch erklären, wo ich hier gerade sitze, weil ich gucke auf die Elbe. Wir haben noch einen zweiten Standort, der nicht steht, sondern schwimmt, ein Ponton, und der gehört auch zu unserem Studio dazu. Ich glaube, das ist vielleicht auch schon mal ein Teil, der für uns wichtig ist. Wir haben immer sehr gute Orte, die wir nutzen, um uns unsere Gedanken zu öffnen, unseren Blick zu erweitern. Und das machen wir, wie gesagt, schon seit 27 Jahren. Ich gucke von hier witzigerweise auf die Urzelle unseres Studios auf der anderen Seite der Elbe, im Elbe-Gewerbezentrum, 1994, einen 40 Quadratmeter großen Raum mit Klo auf dem Gang, aber schon den Blick über die Stadt und vor allen Dingen auch auf der richtigen Seite, nämlich auf der anderen Elbseite. Und wir wollten unbedingt über die Stadt schauen und nicht, dass die Stadt auf uns, sondern dass wir auf die Stadt schauen und beobachten können, und hatten wunderbare Nordfenster, somit die Stadt vom Süden angestrahlt. Und ja, da haben wir uns gegründet, 1994, habt ihr ja schon gut recherchiert. Und damals noch als Feldmann und Schultchen Designstudios, also eine klassische Gründergeschichte, ne, Kollege und Freund aus der HFBK, so am ersten Tag kennengelernt und gleich gemerkt, dass da was gut, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und so Stück für Stück haben wir uns jetzt zu einem 22, 23, bald 24-köpfigen Studio entwickelt. Und vor, ich glaube, 4, 5 Jahren haben wir uns umbenannt in Design for Human Nature. Das war aber auch schon ein Begriff oder eine Beschreibung, die wir lange Zeit auch schon genutzt haben, so als Selbstbeschreibung, als Selbstvergewisserung, dass wir alles richtig machen. Und alles richtig machen heißt eben, in die Beziehung zwischen Menschen und Objekten und Räumen und Methoden so tief einzutauchen, dass sich da eine sehr natürliche Verbindung, ein sehr lebendiges System entwickelt, was im besten Falle natürlich, so wie bei Astra, so wirkt, als es immer schon da gewesen ist und auch wahrscheinlich nie wieder weggehen wird, was ja auch schon daran liegt, dass es sehr schwer ist, sich Tattoos wegmachen zu lassen. Das ist ja eine der Folgen von unserer Intervention, fast anonymen Intervention in die Marke hinein, so eine neue Selbstverständlichkeit geschaffen zu haben.
Ja, super. Das ist ja ein bisschen was anderes. Also ihr macht ja Design, ne? Und das ist ja, wir kümmern uns ja um Nachhaltigkeit bei Firmen und gucken halt, wie wir nachhaltiger werden können. Und ich fand halt eigentlich diese, also das ist ja nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, ne? Also wenn ihr jetzt halt irgendwie Dinge halt dann irgendwie entwickelt, ich sag mal for human nature, dann geht es ja irgendwie auch halt dann irgendwie natürlich auch darum, Dinge halt zu entwickeln, die, wie du schon sagtest, halt beständig sind, die ja halt irgendwie auch tatsächlich bleiben. Und das ist ja auch nochmal eine andere Form von Nachhaltigkeit, als wir die sozusagen so klassisch, ja. Also euch geht es ja jetzt eher so weniger um jetzt direkt die Reduzierung, CO2 und so weiter durch das, was ihr tut, sondern wie ich verstanden habe, natürlich auch ein Stück weit darum, halt dann irgendwie Sachen halt so zu bauen, dass die halt dann irgendwie auch, ja, everlasting sind, ne?
Absolut. Was ich natürlich auch nicht ausschließt, ne, dass wir mit everlasting Objekten und Lösungen natürlich nicht auch CO2 sparen, ist natürlich klar. Ne? Also ich fahre ein 50 Jahre altes Auto, das ist natürlich relativ nachhaltig. Also wir wissen alle, dass die Herstellung und die Entsorgung einen Großteil der Energie frisst. Bei Gebäuden ist es genauso. Dieses Ponton-Gebäude ist auch ein altes 50er-Jahre-Gebäude. Unser Studio ist aus den 60er-Jahren, was wir auch transformiert haben. Also wieder, das schließt sich nicht aus. Ja, ist das eine andere Perspektive? Also ich hab mich ein bisschen nochmal vorbereitet und mal hineingeschaut, wann wir diesen Begriff Nachhaltigkeit eigentlich das erste Mal benutzt haben. Und wir haben vor, ich glaube, es ist auch schon bestimmt 12 Jahre her, mal so eine Beschreibung, eine ganz einfache, so ikonische Beschreibung mit wenig Begriffen gemacht, wie wir unsere Arbeit begreifen, welche Schritte dafür notwendig sind. Und da taucht auch das Wort Sustainability auf. Und also ich tue mich sehr viel leichter mit dem Wort, weil wir es dann zerlegt haben. Und das Tolle bei Sustainability ist, dass da Ability drin steckt, also Fähigkeit. Und das ist so ein bisschen was anderes als dieser Ablasshandel oder dieser Ausgleich oder diese Versöhnung, die ganz oft so in so Nachhaltigkeitsdiskussionen immer gemacht wird. Wenn man das dann macht, dann muss man dafür das und das tun und man muss dafür sorgen, so viel zu entnehmen, dass es auch wieder nachwächst und so. Aber keiner macht sich Gedanken darüber, was denn eigentlich so die Fähigkeiten dessen, was man da als System oder in dieser Wechselwirkung eigentlich hervorruft. Und das finde ich sehr schön bei diesem Sustainability. Und dann haben wir das ergänzt durch zwei weitere Begriffe, Use und Adapt, die sozusagen immer mit diesem Sustain so hin und her gehen. Um das damit zu beschreiben, dass nur etwas bleiben kann, was auch in der Lage ist, sich anzupassen. Also anzupassen, um wieder nützlich zu sein, dann bleibt es. Dann ändert sich die Bedingung in dem lebendigen System, dann passt es sich wieder an, wird wieder nützlich und bleibt. Und so. Und das ist so, das ist eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist so interessant, weil diese Fähigkeit hängt natürlich auch dann damit zusammen, dass man auch das gerade in der Arbeit als Designer eben Systeme befähigt, also damit Menschen als auch die Objekte und die sozusagen in so einer engen Verknüpfung so befähigt, dass sie ja miteinander lernen, sich miteinander lebendig entwickeln, divers bleiben, Verknüpfungen bilden und ja, und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied in diesem reinen Nullsummenspiel Bullshit jetzt anders zu verpacken und zu sagen, das sei jetzt nachhaltig, sowas würden wir zum Beispiel komplett ablehnen, sondern wir würden immer erstmal schauen, sind wir in der Lage, sozusagen eine Beziehung lebendiger und dadurch natürlicher und ja, dadurch anpassungsfähiger und das aus unserer Sicht dann eben auch nachhaltiger zu gestalten.
Merkt ihr denn in den Kundenzusammenarbeiten, die ihr so macht, dass das mittlerweile auch schon mehr nachgefragt wird, also das Thema mehr mitzudenken? Oder sucht ihr euch auch speziell dann Projekte aus, sodass schon mitgedacht wird? Also kannst du da so ein bisschen beschreiben, wie sich vielleicht auch die Art der Zusammenarbeit verändert hat oder auch der Fokus, gerade mit Kunden zusammenzuarbeiten?
Also das gehört so ein bisschen zu unserer DNA dazu, dass wir eigentlich fast jede Aufgabe, die uns jetzt nicht komplett sinnlos erschien, versucht haben, so aufzumachen, dass wir eben tiefer eingestiegen sind. Also ich sage auch lebendiger gedacht haben, also auch tiefer, musterhafter, beweglicher, mehr auf die Wirkung schauen und verbundener. Und das ist etwas, was jetzt sich, und das bemerken wir schon sehr positiv, eben auch in unsere Kunden und Kundenstruktur und auch in Marketingabteilungen auch langsam durchsetzt, obwohl es, wie gesagt, immer noch sehr viel natürlich auch so Partikularinteressen gibt und kurzsichtige und kurzfristige Entscheidungen oder auch Initiativen. Aber es wird immer deutlicher, dass wenn man wirklich was verändern will und wenn man sich erfolgreich entwickeln will, dass man das nicht losgelöst von all diesen ganzen verschiedenen Umständen machen kann und deswegen natürlich unbedingt viel, viel lebendiger denken muss und dadurch eben auch lebendiger forschen, untersuchen. Und das ist das, was wir bei uns halt auch in der Halle, was Nils, was du beobachtet hast, halt auch machen, weil wir lernen halt im Erleben, im Erproben. Und das ist so ein bisschen so das evolutionäre Prinzip, dass wir eben viele Dinge einfach auch Schritt für Schritt durchspielen, um dann eben auch die Lösung sozusagen zu entdecken und auch zu erleben und dann manchmal dann davon auch vielleicht auch überrascht zu werden. Und das ist natürlich ein Weg, auf den sich die Kunden natürlich einstellen müssen. Aber das haben die mittlerweile gelernt, dass das ein extremer Beschleuniger ist. Also es wirkt so wie, oh Gott, jetzt müsst ihr alles noch 1:1 bauen und so, können wir nicht gleich einen Plan machen und das rausgeben und so. Und das ist eben sozusagen, ja, es ist nicht, so ist es nicht, sondern es ist gerade durch diese Erlebbarkeit wird das extrem schnell, extrem komplex und vieles fällt einem eben halt auch schon im Prototype oder im Prototypen oder im Mockup auch schon auf, was man sonst auch erst später gemerkt hätte. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen im Abend, da fand ich so unglaublich über so einen Spielplatz, der in Hamburg möbliert worden ist und dann wurde wahnsinnig viel Geld investiert und am Ende ist es überhaupt nichts geworden. Alle beschweren sich jetzt über das Ergebnis und dann hat die Behörde gesagt, ja, also wir konnten uns das auch gar nicht vorstellen. Wir haben da so eine Zeichnung gesehen und die schien uns irgendwie, und so ein Rendering, das schien uns irgendwie so ganz attraktiv und dann waren wir irgendwie ganz froh, dass wir irgendwie mal eine Lösung hatten und sowas und so weit konnten wir uns das gar nicht vorstellen, so weit haben wir gar nicht gedacht. Und da sieht man natürlich schon, was Nachhaltigkeit halt auch bedeutet. Das heißt eben auch wirklich tief einzusteigen und eben fantasievoll und mit Empathie und vielleicht auch mit ein bisschen Risikodenken Dinge halt auch durchzuspielen und im besten Fall sie eben einfach sehr, sehr früh zu erproben. Und dann kann keiner sagen, ja, ich habe also sah doch gut aus. Ich wundere mich, dass jetzt da, keine Ahnung, Wasser drin steht oder dass sich da jemand verletzt, wenn er da dran vorbeiläuft. Das würden wir relativ schnell merken, weil wir das 1:1 vor uns haben.
Ja, das fand ich, also für mich war es eigentlich auch eine neue Form der Agilität. Ne? Wir haben natürlich bei uns viel mit agil zu tun. Und wenn man das halt dann irgendwie quasi ins Objekt und in den Raum denkt und diese Dinge halt dann irgendwie hier auch sozusagen auch erlebbar, anfassbar macht in Pappe. Also als ich da in diesem Raum stand, in diesem Supermarkt stand aus Pappe und alles war aus Pappe. Und plötzlich waren doch ein paar Nudelpackungen, dass man sich das besser vorstellen konnte. Da ist mir schon klar geworden, dass das natürlich ein ganz anderes Erleben ist, als wenn ich das nur in so einer 3D-Welt oder mit der virtuellen Brille oder wie auch immer halt irgendwie sehe. Also alles hat seine Berechtigung und sicherlich auch in unterschiedlichen Phasen. Was ich jetzt auch spannend fand bei euch, war, ihr hattet ja auch mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen für eine Fischkiste aus Plastik. Ne? Also das war ja,
das musste ja kommen.
genau, dass ihr ja eben auch mit unterschiedlichen Materialien arbeitet und sozusagen, das geht ja nicht nur darum, dass bei euch alles aus Holz ist, sondern ihr habt ja auch da eine andere Definition oder das gab ja das auch eben aus einem anderen Grund, ne, eben für diese Fischkiste, oder?
Ja, also das Material muss natürlich irgendwie adäquat gewählt werden. Aber zur Fischkiste nochmal, ja, sie ist aus Kunststoff, aber sie ist in einer ganz besonderen Art und Weise gestaltet und wenn ich mal von hinten anfange, hat sie glaube ich, das zigfache an Zyklen mittlerweile erlebt als geplant und sozusagen auch positiv schon erwartet. Das liegt an ihrer unglaublichen Stabilität, aber das Besondere ist, dass sie die wirklich Ressourcen schont und das ist bei der Ressource frischer Fisch in diesem Fall, der damit gehandelt wird, natürlich schon ein wesentlicher Faktor. Wir wissen alle, dass es kein ganz unproblematisches Naturgut ist. Die Überfischung der Meere und so ist ja gerade in aller Munde. Meine Kinder sind mittlerweile ganz hysterisch und sagen, das war's jetzt mit Fisch und sowas alles, nachdem sie Seaspiracy gesehen haben. Und wie gesagt, wir sind aber anders vorgegangen und auch da haben wir haben das auch die Aufgabe auch wieder als lebendiges System betrachtet, also zwischen jetzt gefangenem Fisch, in diesem Fall dann ja auch totem Fisch und einer Transportkiste, dann haben sie sozusagen immer noch weiterhin als lebendiges System betrachtet und uns sozusagen das Gleichnis eines herausgeschnittenen Stück Meeres zunutze gemacht und die Kiste sozusagen nach dem Gestaltungsprinzip des wogenden Ozeans gestaltet, also rein aus Welle gelöst. Also es gibt sozusagen keine gerade Kante und keine Ecke, sondern es ist alles ineinandergreifende Wellen. Und auch da sozusagen profitiert man von der Lebendigkeit, selbst wenn es am Ende sozusagen knallhart in Kunststoff gespritzt wird, von dieser Lebendigkeit, die dazu führt, dass das Schmelzwasser anders abgeführt wird, außerhalb der Kiste, so kaskadiert wie so auf so Sinterterrassen, die sich durch diese Welleninterferenzen ergeben, dass der Fisch sich ergonomisch in die Innenform anschmiegt, dass in dem Drehstapelverbund die Kisten gedreht übereinander liegen, dann sich so wellenartige Augen öffnen, dann kann man nachweisen und hineinschauen. Also es sind ganz viele Dinge. Ich will sagen immer, das ist dem Mantra, die Welle gefolgt, hat uns so sozusagen diese Meditation am Objekt auch ganz viele Lösungen an den Strand gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir gar nicht so erwartet hätten, weil wir uns dem einfach sozusagen diesem Naturprinzip, diesem Musterhaften der Natur und dieser Reputation und dem Rhythmus der Natur, das ist ja, sind ja ganz, ganz logische Konstrukte. Natur ist ja jetzt kein Spaßtheater, sondern es ist ja hochgradig logisch und integriert gestaltet, dass wir uns genau diesem Prinzip hingegeben haben. Und gab es den ersten deutschen Nachhaltigkeitspreis, also den ersten Platz der ersten Austragung des Staatspreises für Nachhaltigkeit. Das fanden wir schon ziemlich beeindruckend.
Ja, schon geschichtstragend. Also nochmal Glückwunsch. Und ich finde jetzt schon, wenn du beschreibst, wie ihr euch dieser Kiste genähert hat, dann kriegt man schon so einen Einblick, wie ihr euch auch allgemein diesen Themen nähert. Also ihr durchdringt es ja wirklich und versucht da tatsächlich die Synergien auch zu schaffen und zu erkennen. Jetzt richtet sich unser Podcast ja vor allem auch an EntscheiderInnen und an UnternehmerInnen. Ich kriege gerade ganz viel mit bei Unternehmen, auch bei Kunden von uns, dass viele Räume nochmal umgestaltet werden oder jetzt wird ein bestimmtes Geschoss soll jetzt nochmal neu designt werden und da soll man jetzt modern arbeiten können. Hast du irgendwie was, also das kennt ihr ja sicherlich auch, hast du jetzt irgendwie aus der Erfahrung ein paar Do's, vielleicht auch ein paar Don'ts, weil vor allem, das lese ich raus, bei euch steht ja schon die Funktionalität am Ende über allem. Also das betrachtet ihr ja auch so ein bisschen als das, was ja dann nachher die Schönheit auch ausmacht, wenn es eben auch einen Zweck erfüllt, oder?
Ja, absolut. Aber genau dazu, es gehört erstmal dazu, natürlich herauszufinden, was eigentlich die eigene Arbeit ausmacht, bevor man sagt, jetzt möchte man irgendwie das Ding in eine New Work-Umgebung verwandeln. Das ist ja immer sehr, sehr leicht gesagt und auch ein ganz merkwürdiger Begriff. Ich finde Old Work in vielen Punkten wesentlich sympathischer und nachvollziehbarer als die Laptop-Deckel-Aufklapper sozusagen, die an jeder Stelle sich wichtig machen und unsere Welt verkomplizieren. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz klare Geschichte. Wir begreifen Arbeitsräume als Zweckräume, aber vor allen Dingen eben als Bewegungs- und Belebungsräume eben für das, was einem ja voranbringt, was einen treibt, dass man, ich sage immer, wenn man, also gute Arbeit findet ihren Platz, ne? Also sinnvolle Arbeit vor allen Dingen findet ihren Platz. Also wer weiß, was er zu tun hat, der ist manchmal vielleicht, der macht das dann vielleicht auch im Wald oder setzt sich irgendwo auf eine Kante, weil er was genau vor Augen hat, was er jetzt aufschreiben muss oder ein Telefonat führen und so. Oft sind dann diese New Work Environments, wie sie ja so schön heißen, auch so Bühnen, so Fake-Bühnen sozusagen so zu tun, als wenn alles ganz kreativ ist, aber Kreativität erstmal zu lernen. Und deswegen für uns ist auch eben da nachhaltige Konzepte zu entwickeln, eigentlich immer dann auch damit verbunden, auch eben zur Nachhaltigkeit zu befähigen, was so viel heißt, natürlich auch die Menschen als auch die Objekte sozusagen gleichermaßen zu befähigen, ja, gut miteinander klarzukommen. Und dazu gehört natürlich auch erstmal, dass die Menschen gut miteinander klarkommen, dass die da ihre Situationen und Atmosphären treffen, in denen sie sich einfach gerne austauschen. Und deswegen das allererste, was wir tun, wir analysieren erstmal und befragen, also gar nicht analysieren, klingt jetzt so wahnsinnig kompliziert. Es ist sowieso alles relativ einfach, was wir machen. Wir sind also sehr, 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 sehr starke Empiriker und schauen uns Dinge an und gucken, wie gesagt, aufs Wasser, wenn wir uns mit Fischverpackungen beschäftigen. Und deswegen versuchen wir erstmal so zuzugucken und zuzuhören, ein bisschen zu stimulieren, wie so Abteilungen oder Companies eigentlich arbeiten, was sie eigentlich so bewegt und wo auch so vielleicht Missverständnisse sind. Und aus diesem dann neuem Selbstverständnis, und das ist halt auch wichtig, es muss halt auch eben selbstverständlich sein, also nicht von uns irgendwie so rübergesetzt und so, ab jetzt ist es agil, jetzt müsst ihr alle so und so, sondern einfach gucken, was ist so die Natur der Unternehmung und aus diesem Blick heraus dann in die Ausstattung gehen. Und dann sind es sozusagen gar nicht nur die Zwischenräume und die Bewegung, die wir gestalten, weniger jetzt das Objekt, sondern eigentlich vielmehr den Fluss und die Ebenen, an denen dem sich Dinge trennen oder Informationen abtragen oder Leute sitzen. Und das ist eigentlich so ein ganz natürliches Prinzip, also so eine Art Landschaft, die sich sozusagen zwischen den Spezies des Unternehmens sozusagen dann formt. Aber vorher, bevor man das macht, muss man das lebendige System erstmal wieder lebendig machen. Das ist oft das Erste, was man tun muss, gerade wenn es darum geht, so kleinteilige Büros erstmal aufzubrechen. Dann ist da natürlich die einzige Lebendigkeit auf dem Weg zur Teeküche vielleicht noch, wenn man jemanden auf dem Flur trifft. Und darf man natürlich die Leute auch nicht mit überfordern. Aber wie gesagt, ja, es ist auch ein beraterisches Thema, ganz, ganz stark. Und dafür braucht man Nähe. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also die Leute, auch das wieder, um da hineinzuwirken und eben auch wirklich zu befähigen und das Vertrauen auch zu gewinnen, braucht man ganz, ganz viel Nähe. Und das ist das, was, es geht eben nicht jetzt über einen Büromöbelkatalog, wo man sagt, such dir mal was aus oder ich habe dir mal was vorgeschlagen, sondern das müssen die selber erleben. Und da lernen wir halt auch. Und das ist, also da haben wir auch nicht die endgültige Weisheit gefressen. Auch da beobachten wir und machen uns oft mit unseren Kunden halt auch auf den Weg, auch da eben schon so eine Agilität einzubauen, dass die Dinge sich eben auch wieder verändern können, dass sie eben auch gar nicht für immer entschieden sind, sondern dass sozusagen die Anpassbarkeit, da sprachen wir ja davor vorhin, also nützlich kann nur bleiben, was sich anpassen kann, dass wir die Anpassbarkeit eben halt auch einbauen. So, und da haben wir gerade extrem viele ein Thema für also digitales Lernen in der Schule, kollaboratives System, so ein Quartiersystem für den Wohnungsbauentwickler. Und also wir sind gerade da extrem unterwegs in diesen ja, bewegten, befähigenden Räumen.
Ja, spannend. Ja, ist halt ein Riesenthema. Klar, ich meine, unser Thema ist natürlich Pairing Humans and Technology, also Mensch und Technologie zusammenzubringen. Dazu gehört natürlich auch der Raum. Und erst dann entsteht was. Also diese drei Sachen eben natürlich auch mit den ganzen Kulturmustern und diesen ganzen kulturellen Themen. So, ja. Und dann ist es halt dann irgendwie, ich sag mal, ja, das, was wir eigentlich so als New Work begreifen. Ne? Also das sind sozusagen, das ist halt eben mehr als ja, oder Old Work oder Good Work, je nachdem.
Good Work ist so was Schönes. Good Work ist so was Schönes, oder?
Ja, genau. Ja, spannend nochmal. Ihr hattet ja also diesen Supermarkt, den ihr aufgebaut habt, auch das ist ja halt ein Thema, wo ihr ja auch neue Wege geht. Auf unterschiedlichen Ebenen, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Genau, das ist das, was du beschrieben hast, was wir bei uns in 1:1 in Pappe aufgebaut haben. Es ist ein Kleinstflächenkonzept, komplett durchdigitalisiert, also dadurch 24/7 als begehbarer Automat sozusagen immer zugänglich. Er ist dafür da, wie gesagt, durch seinen geringen Platzbedarf und so einer kuratierten Auswahl aus hauptsächlich so organischen Lebensmitteln, so eine Komplettversorgung in so urbanen und auch ländlichen Zwischenräumen wieder zu gewährleisten. Das heißt, so diese super Nahversorgung, die so gerade verloren gegangen ist durch den Rückzug so von vielen kleinteiligen Händler- und Ladenstrukturen. Und in diesem Projekt haben wir wirklich, also wir haben sozusagen eigentlich alle Kategorien von Nachhaltigkeit bedient. Also wir sind ein kompletter Holzbau, also wirklich vom Boden bis zur Decke, komplett aus heimischen, nachwachsendem Werkstoff, wie dem Holz eben. Und wir haben ein Biodiversitätsdach, was biostrategisch mit den Stadtgrünen vernetzt ist, 500 verschiedene Sorten hat für alle Kleinstvögel und Wildbienen und Schmetterlinge. Also da extrem intelligent, sozusagen auch vernetzt mit den nicht menschlichen Nachbarschaften. Wir haben so einen Baukörper aufgebaut, der eben, wie gesagt, in einzelnen Modulen ganz, ganz schnell aufgestellt werden kann. Innerhalb von 3 Stunden ist er montiert. Das heißt, es gibt keine Emissionen durch Baustelle und auch keine Wartezeiten, keinen Stau. Er ist durch so eine Lamellenstruktur, die so ein bisschen aussieht wie diese Versorgungsgefäße von Pflanzen. Ringgefäße, so die so einerseits sozusagen, das ist ganz lustig, da ist so fast so wirklich ein Gleichnis aufgebaut, so zwischen dem Holz, wie es sich versorgt und selber auch stützt. Diese Ringgefäße sind nämlich auf der einen Seite stützend und statisch und auf der anderen Seite nährstoffbefördernd. Und genauso ist dieses Ding auch aufgebaut aus so einzelnen Lamellen, muss man sich das vorstellen, wie so ein bisschen wie so ein Walskelett im Inneren, so oder auch vielleicht so wie so ein Hohlweg, so ein abstrakter Hohlweg durch den Wald. So immer in 1 Meter Abstand sind so Holzspanten aufgebaut und in diesen Zwischenräumen sitzen dann die Sortimentsmodule, dadurch auch extrem austauschbar auf der vorne und hinten, also am Ende dieser Holzrolle, so könnte man sie fast so beschreiben, also ganz natürlich sitzen 2 große Augen, die das Ding komplett transparent machen und auch belichten. Und am Äußeren gibt es auch in den Zwischenräumen dieser Fassaden, dieser Lamellenelemente, dann so Social Plugins nennen wir die, so Services, die sich mit der Nachbarschaft verbinden. Und ich glaube, das ist so das, gerade in dieser Komplettheit oder Komplexheit und Verbundenheit und Verknüpftheit dieser all dieser einzelnen Aspekte ist, zeigt sich irgendwie, was das ist ja so gerade vielleicht unser Glanzpunkt, vielleicht auch der Nachhaltigkeit, die wir bis jetzt so erleben in unseren Projekten, zeigt sich eben, dass wir da den richtigen Weg gehen, weil daraus entsteht sozusagen eine Identität, wir nennen das ein freundliches Wesen, was wirklich fast so eine, ja, wirklich eine Wesenhaftigkeit, also Theo heißt das Konzept und Theo heißt eben auch dieses freundliche Wesen, was auch schon so von den Bewohnern auch wirklich wie so ein ja, netter Kumpel und netter Nachbar halt auch schon wahrgenommen wird. Und wenn sie dann zu Fuß und mit dem Fahrrad da anfahren, weil er wie gesagt ganz dicht an ihnen dran ist, dann besuchst du halt irgendwie einen guten Freund und das ist das lebendige System, also das nett zu den Bienen drumherum, nett zu der Nachbarschaft, es bildet einen Treffpunkt, auch nett zu der Lebensmittelproduktion oder zumindest zu dem, was wir von ihr erwarten, nämlich einfach mit weniger Produkten auch auszukommen und dafür aber besser kuratiert und nachhaltiger, biologisch orientiert zu sein und so. Das ist ja, das ist sehr spannend. Da sieht man auch, das ist natürlich auf der einen Seite, klar, man braucht für das Raumerlebnis unbedingt und auch für die Konstruktion dieses Körpers, dieses Labor, aber eben auch für die Art und Weise, wie es bespielt wird und wer alles daran beteiligt ist. Und dann da war unser Labor auch halt ein Einladungsformat, genauso wie jetzt dieses Konzept ein Einladungsformat ist. Die Kommunen, die fragen es an, die laden sozusagen diesen Laden zu sich ein. Das wird sozusagen aus so einem Hard Push, so ein softer Pull, der total spannend ist. Und genauso, und da sieht man wieder so diese Nachhaltigkeit, diese Systemdenke, genauso lebendig, wie es jetzt wirkt, genauso haben wir es auch entwickelt. Also auch wir haben eingeladen sozusagen in das Labor, in den Versuchsaufbau und waren sozusagen von Anfang an offen für alle Perspektiven, weil wir wussten, nur wenn wir offen bleiben, und das sind wir ja auch 24/7 noch dazu, werden wir zum Erfolg.
Ja, echt spannend. Also ich denke gerade viel nach, weil das natürlich echt nochmal andere Perspektiven sind. Super spannend. Hast du vielleicht noch irgendwie abschließend noch so einen Appell, den du noch mal loswerden wolltest, wo du halt irgendwie sagst, okay, das sollen die Hörer, Hörerinnen noch mal mitnehmen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, dieses wirklich sich hineinzudenken und hineinzufühlen und auch immer wieder sich die Geschichten zu erzählen, wie es sich anfühlen könnte am Ende, wie es, was man, also, wie man es sich wünscht und das auch auszutauschen und in diesem Narrativ es halt auch zu überprüfen und das auch gemeinsam zu erzählen. Dadurch werden Entwicklungen auch zu einer ganz schönen, spielerischen und bildhaften Angelegenheit und wieder fast mit so einer kindlichen Naivität kann das halt unheimlich viel Spaß machen. Das würde ich eigentlich empfehlen, dass man wieder so dieses Fasziniertsein von Kindern, die so, oh, wie wäre das, wenn es so und so wäre, stell dir das mal vor und so, und sich mal wieder was vorzustellen und sich das auch zu trauen und nicht Angst zu haben, sich irgendwie zu blamieren. Und wir stellen uns immer ganz merkwürdige Dinge vor, die wo Leute sagen, echt, was ist das denn? Das kann doch gar nicht funktionieren und so. Aber am Ende, wenn man das daran dann bleibt, dann macht man es halt auch wahr. Und wie gesagt, und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, kann ich auch nur empfehlen, weil die haben diese Schere im Kopf. Noch gar nicht. Habe ich gerade mit meiner Tochter, die hat mich gefragt, was ist denn das eigentlich, eine Schere im Kopf? Und dann meinte ich, es ist doch klar, dass du mich das fragst, weil du hast sie halt noch nicht. Und das ist total gut. Also da wieder so ein bisschen so zurückzukommen. Ne? Also im Wald ist ewige Jugend, sagt Ralph Waldo Emerson. Den auch mal wieder lesen. Das ist auch ein großer Vordenker. Und ja, rausgehen und Kopf aufmachen und vor allen Dingen ganz viel beobachten, ganz viel zugucken, immer dicht dran sein an all den Situationen, die man verändern möchte und nicht versuchen, von Weitem das irgendwie schlau zu lösen durch, also mit Abstand, es geht nur mit Nähe.
Arne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich könnte dir auf jeden Fall noch stundenlang zuhören. Also wenn es mal mit Design for Human Nature nicht mehr ist, Synchronsprecher wäre auch auf jeden Fall was. Geschichtenerzähler. Danke für deine Zeit und
gerne.
Schönen Tag dir noch. Ciao.
Danke, Ciao. Arne. Super.
Tschüss.
Ja, Nils, wir haben mit Arne gesprochen von Design for Human Nature. Tolles Gespräch, oder?
Ja, ist schon super. Es ist ja, ja schon eher philosophisch an der einen oder anderen Ecke. Ja. Wir haben ja auch eben nochmal hinterher auch nochmal weiter gequatscht und auch gerade ist natürlich faszinierend, ja, wie viele Aspekte jetzt halt dann irgendwie auch zum Beispiel dieses Supermarkt-Thema da halt irgendwie hat, also mit diesen wahnsinnig mehreren hundert Pflanzen auf dem Dach, die halt über einen Meter hoch werden und da sind halt eben so viele Themen drin. Alleine halt dann natürlich dieser Store, der halt dann irgendwie komplett ohne Personal ist und 24/7 und so weiter und so fort. Der hat ja auch Digitalisierungsaspekte. Ja. Also sind halt viele interessante Themen drin und eben dieser völlig andere Blickwinkel. Also das halt wirklich sozusagen aus dieser Designperspektive, aus dieser Langlebigkeitsperspektive nochmal halt irgendwie zu durchdenken, der lässt mich schon so ein bisschen nachdenken zurück, würde ich mal sagen. Ja.
Ja.
Was nehmen wir denn mit?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, Nils. Wir arbeiten ja tatsächlich auch mit Design for Humanity zusammen, weil wir eins unserer Geschosse ausbauen. Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen sagen, für uns war das ja auch nicht ganz so einfach am Anfang. Das musste sich ja auch zusammenruckeln, gerade die Beschreibung dieses Prozesses und dass man da auch sehr viel Vertrauen in den Prozess haben muss. Und ich glaube, das ist sowas, das kann man vielleicht auch anderen nochmal mitgeben. Also wenn ihr in euren Büroräumen oder auch in anderen Kontexten um ein Redesign oder ein neues Design überlegt, dass man wirklich nochmal die Funktionalität und auch die Arbeit, die dort verrichtet werden soll, wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, wer von dieser Art, wie Design for Humanity da rangeht, also wirklich das auch ganzheitlich zu durchdenken. Und ich finde, man hat ja gemerkt, wie tief die auch reindrillen in diese Thematik. Ich glaube, sich darauf einzulassen, ist bestimmt allein schon der Prozess total cool und das Ergebnis sicherlich großartig in allen Fällen.
Ja, das stimmt. Also das war halt auch bei uns und ich halte uns ja auch schon für einigermaßen offen. Mhm. War das halt schon erstmal so, mussten wir uns erstmal aufeinander einschwingen. Aber das ist schon eben durch diesen komplett anderen Blick nochmal auf die Themen, es ist halt eben schon eine Bereicherung. Und ich finde auch wirklich, dass wirklich gut, also eben diesen Aspekt des Raums da halt auch wirklich mit reinzudenken, das halt wirklich auch organisch zu denken, diese ganzen Themen, also nicht nur technisch zu denken, finde ich halt sehr spannend eben. Und der Nachhaltigkeitsaspekt natürlich eben, wo man natürlich sagt, okay, klar, ich meine, die Sachen, die halt lange genutzt werden und lange halt dann irgendwie auch sinnstiftend sind, die müssen auch nicht so schnell neu angeschafft werden. Also da lohnt es sich am Anfang ein bisschen länger drüber nachzudenken und die Sache dann halt lieber 10 Jahre total cool zu finden, als nach 2 Jahren neu machen zu müssen. Und dass es halt eben eine andere Herangehensweise ist und sich halt dann eben, ja, eben aber auch erfordert, sich halt wirklich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Also das habe ich für mich halt irgendwie auch nochmal mitgenommen. Und dass es da halt irgendwie lohnt, initial halt eben auch zu investieren. Ja, und das betrifft halt dann eben sowohl neue Produkte, aber halt dann irgendwie aber auch Arbeitswelten. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Thema, das ich für mich immer wieder hervorhole, wo ich immer wieder denke, okay, also da lohnt es sich halt auf alle Fälle initial dran zu bleiben.
Perfekt, denke ich auch. Nils, danke für das tolle Gespräch mal wieder
ja.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao.